Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
Nachrichten über Krisen, Katastrophen und Konflikte, sie prasseln täglich auf uns ein. Kein Wunder, dass viele Menschen das Gefühl haben, es wird immer schlimmer. Doch was, wenn Journalismus nicht nur Probleme zeigt, sondern auch fragt, wie geht es weiter? In dieser Folge von Reset Radio, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, geht es um die Ethik des Umweltjournalismus und darum, wie konstruktiver Journalismus neue Handlungsräume eröffnen kann. Meine Reset-Kollegin Indra Jungblut hat sich mit Felix Austen von Perspective Daily zusammengesetzt. Beide arbeiten konstruktiv journalistisch mit einem Fokus auf Umwelt- und Klimathemen und sprechen hier über Slow Journalism statt Newsfeuer, über die Bedeutung einer wissenschaftlichen Basis, über Transparenz und darüber, wie wir vom Klimakrisenmodus ins Handeln kommen und vielleicht sogar Kipppunkte für gesellschaftlichen Wandel anstoßen können. Und damit direkt rein in das Gespräch, das ganz konstruktiv mit einem kleinen Quiz beginnt.
Was schätzt du, wie viele Kinder weltweit mittlerweile eine Schulbildung erhalten?
90%.
Du kennst die Zahlen. Tatsächlich sind 90% der Kinder weltweit, die mittlerweile wenigstens eine Grundschulbildung haben. Und 86% der Jugendlichen haben sogar die untere Sekundarstufe besucht. Mhm. Das sind gerade neueste Zahlen aus dem Weltbildungsbericht. Die andere Frage, was meinst du, ob sich der Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt, in den zurückliegenden 30 Jahren verdoppelt, deutlich mehr als halbiert hat oder ob er gleich geblieben ist?
Er hat sich etwa halbiert oder deutlich mehr als halbiert,
ja. Ja, ich habe es mir schon gedacht, das sind deine Themen. Damit bist du aber tatsächlich in der Minderheit, dass du die Zahlen so gut einschätzen kannst. Der schwedische Mediziner Hans Rosling hat diese Tests auch gemacht und hat dabei tatsächlich herausgefunden, dass in Schweden und Norwegen nur 25% der Menschen die Fragen wirklich richtig beantworten konnten, dass sie es alle wesentlich schlechter eingeschätzt haben. In Großbritannien waren es sogar nur 9%, die eine ungefähre Idee hatten und in Deutschland nur 6%. Und er hat auch wirklich Fachleute befragt, die eigentlich mehr in den Themen drin sein müssten und die hatten genauso wenig eine Ahnung. Was da drin steckt, ist diese Idee, dass wir so einen negativen Bias haben. Und ich habe dazu von Rosling dieses Buch gelesen, der hat es super ausführlich durchexerziert in, ich weiß nicht, ich glaube einem 300-seitigen Buch und hat super viele Beispiele gegeben. Ich muss zugeben, ich habe das auch so durchgescannt und habe auch mehr geschätzt und lag auch so oft daneben. Er begründet das, dass es evolutionär bedingt ist, dieser Negativbias, dass es mit Instinkten zu tun hat, die uns früher geholfen haben, in einer feindlichen Umwelt zu überleben, die mittlerweile natürlich trotzdem uns auch noch irgendwie helfen, aber ne, unsere Umwelt hat sich geändert, wir sind nicht mehr permanent Gefahren ausgesetzt und trotzdem haben wir eigentlich noch in unserem Hirn diesen Bias eben vorliegen. Und Medien aktuell spielen eigentlich genau damit und füttern ja auch durch die Art der Berichterstattung immer wieder diesen Negativ-Bias, was auch eben erklärt, warum wir da alle so wahnsinnig daneben liegen. Und lange Rede, kurzer Sinn, genau dieser Realitätsverschiebung, darauf will der konstruktive Journalismus eine Antwort sein. Und dieses dänische Constructive Institute definiert konstruktiven Journalismus als eine Antwort auf die zunehmende Boulevardisierung, Sensationsgier und Neigung zur Negativität der heutigen Nachrichtenmedien und eben auch als Ergänzung zu Breaking News, wie wir sie täglich erleben. Ich habe direkt mal mit so einer Verortung gestartet.
Du hast jetzt quasi den Pitch abgelegt, den wir seit 8 Jahren auf jedem Event, oder das ist eigentlich die ganze Kernmessage von PD. Und vielleicht auch nochmal kurz zu dem Quiz am Anfang. Also ich wusste diese Werte nicht, aber der Punkt ist einfach, dass wir genau mit diesem Hans Rosling Fragen seit Jahren in unsere Präsentationen einsteigen. Also ich weiß wirklich noch, in der Gründungsphase saßen wir vor zig oder hunderten Leuten im Publikum und haben wirklich diese Tests durchgemacht. Deshalb weiß ich, kenne ich die wirklich auswendig, diese ganzen Quizfragen. Also aber ich weiß, normalerweise funktioniert dieser Test super und das war jetzt ein bisschen trickverreckt, also sorry dafür. Aber ja, die sind total toll, diese Fragen, weil die legen wirklich genau die Problematik dar, warum wir Perspective Daily gegründet haben, warum wir an konstruktiven Journalismus glauben, die Nachrichten, also generell, dass wir stark auf Nachrichten fokussiert sind in der Medienlandschaft, dass wir dabei halt diesen Negativity-Bias haben. Das sorgt einfach dafür, dass Menschen die Welt viel schlechter einschätzen. Das ist, glaube ich, durch Hans Rosling, aber durch viele andere Dinge belegt und gezeigt. Und das wollen wir anders machen. Ne? Also diese konstruktive Journalismuswelle, die ist so Anfang der 2010er Jahre in Skandinavien aufgekommen, in den Niederlanden. Und wir waren dann so mit die Ersten, würde ich sagen, die das in Deutschland versucht haben, groß zu machen und bis heute machen. Und genau das ist unser Pitch. Also du kannst, glaube ich, bei uns morgen anfangen. Du hast es gerade super dargelegt, wie wir das auch immer versuchen.
Okay, es hat aber auch noch eine andere Seite. Ne? Also einerseits gibt es diesen Negativ-Bias, den haben wir, der wird bedient. Und dem gilt es, irgendwie ein Gegengewicht zu setzen, was natürlich gleichzeitig aber auch nicht dazu führen sollte, zu sagen, hey, es ist eigentlich alles total gut, ne? Also wenn man sich das irgendwie anschaut, 90% aller Kinder haben eine Grundschulbildung, ist es erstmal eine super Zahl. Aber trotzdem, es ist einfach nur eine Grundschulbildung. Und viele davon machen eben nicht weiter, haben keinen Abschluss. Ein Großteil dieser Kinder, die dann nicht weitermachen, sind zum Beispiel auch Mädchen. Und das Gleiche ist mit der Armut. Ich habe mir extra nochmal die Mühe gemacht, mir nochmal die Zahlen anzuschauen. Und auch da ist es so, dass einfach immer noch mehr als 1 Milliarde Menschen in Armut lebt. Und es ist auch so, dass die Zahlen total stagnieren. Also wir haben Entwicklung gehabt, wo man sagen konnte, okay, es geht in eine gute Richtung. Aber seit 2019 tut sich eigentlich nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schon so diese Abgrenzung auch zu rein Positive News. Und das ist ja genau nicht, ne?
Ja, genau. Also das ist auch so ein gängiger Vorwurf, den wir natürlich bekommen. Aber es ist eine ganz andere Sache. Ne? Positive News wäre jetzt einfach im Prinzip, okay, ihr macht nur negative Nachrichten, wir hauen jetzt nur gute Nachrichten raus. Konstruktiver Journalismus ist eigentlich was ganz anderes. Es ist also ein tieferes Verständnis von Journalismus, der alle Disziplinen, die normalen Journalismus auszeichnen, ne? Von gründlicher Recherche, von Aufzeigen, wo Probleme liegen, aber er geht halt immer einen Schritt weiter. Das ist für uns der entscheidende Punkt. Ne? Also wir sagen immer, es gibt diese ganzen W-Fragen, die guten Journalismus ausmachen. Wer, was, wann, wie, warum. Aber für uns fehlt einfach im, in Anführungszeichen, normalen Journalismus die entscheidende Frage, wie geht es weiter? Und das macht für uns einfach konstruktiven Journalismus aus, dass wir halt nicht aufhören bei dem, was normaler Journalismus macht. Normal immer in Anführungszeichen. Ne? Aber dass man einfach den entscheidenden Schritt weitergeht und fragt, wie geht es weiter? Welche Lösung gibt es für dieses Problem? Und was auch noch eine wichtige Komponente ist, da sind wir auch wieder bei den Fragen von Hans Rosling. Leute lesen News und haben halt sehr viele Einzelevents. Wir sagen mal, das sind wie so einzelne Puzzlestücke. Aber ihnen fehlt oft das Verständnis von darunterliegenden Trends. Ne? Also wie entwickeln sich zum Beispiel die Zahlen der Kinder, die eine Schulausbildung haben? Das sind langfristige, unterschwellige Entwicklungen, die mit jahrelange Arbeit von Organisationen und von akademischer Seite und von politischer Seite zusammenhängen. Und das produziert einfach selten newsworthy Headlines. Und deshalb haben Leute das einfach nicht auf dem Schirm, weil 100 Kinder weggespült von der Flut, das sind News. Aber 10.000 Kinder eingeschult, das sind halt keine News. Und genau darum geht es uns auch bei konstruktivem Journalismus, nicht so kurzfristig zu denken. Also Slow Journalism spielt für uns da auch eine riesen Rolle, einfach zu gucken, was sind langfristige Entwicklungen, die viel größer und schwerwiegender sind als kurzfristige News, Feuer, Attention, die uns ja da die Aufmerksamkeit stehlen und den Blick versperren auf das, was eigentlich darunter wirklich passiert.
Ja, Slow Journalism finde ich in dem Kontext einen schönen Begriff. Ich glaube, der trifft schon auch so auf die Arbeit zu, die wir so machen. Also so zu unserem Hintergrund. Wir haben ja mit Reset 2007 angefangen und tatsächlich haben wir lange gar keinen Begriff dafür gehabt, für das, was wir machen. Sondern für uns war es eigentlich eher so, wir stellen Lösungen vor, weltweit. Und dann erst vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren oder sowas, erstmal so ein Wort gefunden für das, was wir eigentlich machen. Und um auf dieses Thema Slow Journalism zurückzukommen, das merke ich einerseits natürlich total in der Arbeit, die wir machen, weil wir sind nicht wirklich abhängig von dem, was tagespolitisch passiert. Versuchen natürlich trotzdem aufzugreifen, was an gesellschaftlichen Entwicklungen passiert. Vielleicht ist das auch so ein bisschen dieser Aspekt, ne, wo sich's abgrenzt. Also die großen Medienhäuser, die reagieren tagespolitisch auf einzelne Ereignisse. Und wir haben ja eigentlich eher Entwicklungen und Trends im Blick. und versuchen einerseits die darzustellen und gleichzeitig aber eben auch immer die Hintergründe mitzuberichten über diese ganzen komplexen Situationen, ohne Menschen mit Komplexität zu erschlagen, natürlich auch. Was ja eh immer auch in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, ne, das ist ja, wird ja immer sofort sehr komplex. Und auch das ist, glaube ich, ne, eine Herausforderung, das runterzubrechen. Und gleichzeitig eben aber auch genau darin nicht aufzuhören, sondern dann eben diesen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was ist dann eigentlich die, wie kann es von da aus weitergehen? Wie kann das aufgelöst werden? Was können wir tun als Individuen, als Gesellschaft? Was können wir politisch wollen? Was können wir politisch fordern? Das sind, glaube ich, so diese ganz klaren Momente.
Und vielleicht nochmal so diese ganze Sache, warum haben wir diese News? Fokussierung, ne? Also du hast das gesagt, wir haben, das ist so, steckt tief in uns drin, evolutionär, dass wir einfach auf die Gefahren blicken wollen, die uns drohen, ne? Weil wir müssen gewappnet sein, um reagieren zu können. Das typische Beispiel ist, wenn ich weiß, wo der Säbelzahntiger kommt, kann ich auch wegrennen. Aber das ist heute natürlich anders, ne? Weil das so eine Unmenge an vermeintlichen Gefahren sind, die auch gar nicht mehr so unmittelbar für uns sind. Die Menschen sind das inzwischen natürlich auch gewöhnt und viele fangen auch an, das zunehmend zu reflektieren, was diese negativen Nachrichten mit ihnen machen. Also Lähmung ist so ein Begriff, da gab es ja auch in den letzten Jahren, letztes Jahr, glaube ich, einige größere Untersuchungen. Da ist es halt zunehmend rauszulesen, dass sich so eine Medienmüdigkeit einstellt, weil die Leute merken einfach, was das mit ihnen macht. News Avoidance ist ein ganz wichtiges Stichwort. Man weiß halt, ey, ich gucke jetzt hier rein und lese drei News und ich fühle mich erstmal scheiße für die nächste halbe Stunde und ich habe keinen Bock auf gar nichts mehr. Und die Leute reagieren da eben drauf, indem sie es dann einfach nicht mehr tun. Und das ist natürlich auch fatal, weil die Leute, die klinken sich dann auch aus einem Diskurs. Und was das für eine Demokratie bedeutet, wenn Leute halt nicht informiert sind, nicht mehr teilnehmen, das ist klar. Und deshalb ist es halt unserer Meinung nach auch super wichtig, dass man schon mit im Blick hat, wie gehen Leute eigentlich raus aus ihrem News-Konsum oder aus ihrem Medienkonsum. Und das spielen uns unsere Lesenden auch total viel zurück, dass sie halt bei uns sind und vielleicht lange ein paar Jahre pausiert haben und endlich wieder Freude und Leidenschaft für Medien und Nachrichtenlesen gefunden haben, weil sie es einfach mit einem anderen Gefühl tun. Dieses Gefühl von Empowerment, Leuten Wissen und Informationen zu geben, der es ihnen eher ermöglicht, aktiv zu werden und zu handeln. Sei es auf lokaler oder regionaler Ebene politisch aktiv zu werden.
Was mir dann mal noch einfällt, ist natürlich, dass da so diese Idee dahinter steht, die vierte Säule der Demokratie zu sein. Und dass es eben bei uns ja darum geht, anstatt Missstände anzuprangern, auch ein aktiver Teil des demokratischen Diskurses zu sein. Und ich finde, da hat Ellen Heinrichs in der Publikation für das Grimme-Institut einen ganz schönen Satz gesagt. Und zwar hat sie gesagt, wir fühlen uns als gesellschaftliche AkteurInnen, nicht als passive BeobachterInnen. Für mich resoniert es auch total, also weil ich kann mich eigentlich aus keinem Diskurs rausnehmen. Ne? Und wenn ich über Social Media spreche und über die Entwicklung, was gerade da passiert, bin ich ja genauso Teil. Und ne, egal, ob ich jetzt sage, ich mache da mit oder ich gehe da bewusst raus, bist du ja trotzdem irgendwie involviert und kannst ja eigentlich auch keine Außenperspektive einnehmen. Und gleichzeitig steckt darin ja auch eine Mission, also Menschen zu informieren, Menschen zu befähigen, Dinge zu verstehen, Hintergründe zu verstehen, Diskurse zu verstehen.
Ja. Ja.
Ja.
Viele Journalisten haben ja so, oder im klassischen Verständnis, so diesen Anspruch, irgendwie objektiv berichten zu wollen. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, es gibt sowas nicht wie Objektivität. Ne? Jeder Journalist, jede Journalistin bringt ihre Perspektive mit. Man hat Themen, für die man brennt. Man spricht mit gewissen Leuten, man spricht mit anderen Leuten nicht. Man gibt immer Leuten irgendeine Plattform und anderen Leuten nicht. Man kann so tun, als wäre das eine völlig gottgegebene sachliche Auswahl und Selektion und Darstellung, wie man es wählt. Das stimmt aber einfach nicht. Sondern für uns der einzig richtige Weg ist, sich bewusst zu sein, dass man einen subjektiven Blick auf die Welt hat, dass man auch gesteuert ist von Idealen, von Überzeugungen, aber dass man darüber reflektiert und das auch transparent macht seinen Lesenden gegenüber. Ich glaube auch, dass nur darüber man der Objektivität, das ist ein Ideal, das kann ein Nordstern sein, die wird man niemals erreichen, aber man kommt ihr näher, wenn man sich seiner eigenen Biases bewusst wird. Und eine andere ganz entscheidende Säule für unser Verständnis vom konstruktiven Journalismus ist einfach Wissenschaft. Also unsere Autorinnen, Autoren haben alle einen Background in einem gewissen Fachgebiet und sind einfach auch wissenschaftlich geschult, dass sie Studien lesen können, dass sie kritisch wissenschaftliche Ergebnisse, ne, anschauen können, einordnen können, auch erklären können. Wir haben sehr viele Gespräche mit Leuten aus dem wissenschaftlichen Bereich. Auch Wissenschaft hat ihre Probleme und ihre Biases, aber guter Journalismus funktioniert nicht ohne eine gute wissenschaftliche Basis.
Ich glaube, was bei uns entscheidend ist, ist, dass wir sagen, was wir tun und dass wir auch sagen, dass wir eine Mission haben. Wir wollen uns für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Wir wollen eine nachhaltige Digitalisierung voranbringen und versuchen aber, genau, was du auch gesagt hast, möglichst wissenschaftsbasiert zu arbeiten, möglichst mit guten Studien zu arbeiten, mit Expertinnen auch über die Themen zu sprechen, auch versuchen, ne, mit verschiedenen Expertinnen aus verschiedenen Bereichen zu sprechen. Und gleichzeitig eben auch selbst die Studien kritisch zu reflektieren. Ich denke, die Objektivität passiert ja dann bei dem Lesenden eigentlich am Ende. Ja, ich schreibe als Indra Jungblut mit meinem Erfahrungshorizont, mit meinem Wissensstand über diese Themen und auch mit meinem Bias. Wenn ich das schaffe, das deutlich zu machen, kann ich ja trotzdem dem Lesenden ermöglichen, am Ende sich ein eigenes Bild zu machen. Beziehungsweise ich lade die Person ja noch viel expliziter ein, als wenn ich sage, ne, wenn ich als Autorin dahinter eigentlich verschwinde und überhaupt gar nicht erkennbar ist, wer spricht hier eigentlich?
Ja, voll. Also du hast es schon gerade gesagt. Also wir haben beide die Möglichkeiten, du bei Reset, ich bei Perspective Daily, anders zu arbeiten als viele Journalisten, die jetzt mehr vielleicht in einem Newsdesk irgendwo sitzen.
Wir sind damit ja nicht allein mit dem, was wir machen, sondern ich sehe schon, dass sich in den letzten Jahren eine recht stabile Landschaft an Medien etabliert hat, die konstruktiv journalistisch arbeiten, die auch auf eine Art, ne, ausschließlich das machen, aber dass es auch in größeren Tageszeitungen auch mittlerweile Rubriken gibt.
Also das beobachten wir auf jeden Fall auch und ein Stück weit sind wir, oder ist das auch Teil unserer Mission oder unserer Idee, den Journalismus in Deutschland ein Stück weit zu verändern, ne? Also wir wollen schon andere Journalistinnen inspirieren, sag ich mal, oder gehen auch zu Fachevents und teilen diese Idee. Und wir sehen, dass andere Medien das aufgreifen teilweise. Das sind einzelne Rubriken. Im ZDF gab es mal Plan B, so als Doku-Reihe, wo positive Ideen oder gute Lösungen gezeigt wurden. Und das begrüßen wir alles. Aber man muss auch sagen, es ist oft dann doch eben nur eine Rubrik. Das ist so ein bisschen wie Klima, ne? Du hast halt vorne Politik, juhu, der DAX ist gestiegen um 30 Punkte und wie CO2-intensiv dieser Anstieg war, danach fragt niemand. Und dann auf Seite 17 geht es noch so am Rande darum, ah ja, übrigens, die Welt verbrennt gerade, weil die CO2-Emissionen steigen. So, und genauso wie sich, glaube ich, Klima oder Leute, die über Klima berichten, was ich ja auch mache, wünschen, dass es weniger so eine Rubrik ist unter vielen, sondern dass es so ein Querschnittsthema ist und das überall mitgedacht wird. Das gilt für uns auch für konstruktiven Journalismus. Deshalb freuen wir uns einerseits, wenn Medien sagen, okay, wir haben jetzt noch eine Seite für den konstruktiven Journalismus. Und dann sagen wir, es ist schön, aber konstruktiver Journalismus ist für uns eine Idee, die eigentlich immer mitgedacht werden sollte. Also ein geflügeltes Zitat, das wir immer verwenden, das von einem, glaube ich, kanadischen Psychologen ist. Das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und das bringt halt sehr schön unser Verständnis von konstruktivem Journalismus auf. So, wir reden über das Problem, um es zu verstehen, aber es gehört für uns immer dazu, auch über die Lösung zu sprechen. Welchen Effekt das auch hat, ist, dass die Menschen die Probleme auch mehr anerkennen. Ne? Also ich glaube, für viele Leute, die im Klimabereich aktiv sind, ist immer dieses Unverständnis oder diese Unfassbarkeit, wie Leute dieses Problem so komplett negieren und so und diese Klimaskepsis oder diese Klimaleugner, wie kann das passieren? Aber es ist einfach ein psychologischer Reflex, den Leute haben, wenn man ihnen dieses gigantische, erschlagende Problem so hinrotzt, sage ich mal, dann ist es einfach ein normaler Reflex bei Menschen, dass sie sagen, nee, ich glaube das nicht, weil wenn ich das glauben würde, das würde mir einfach sowas von dem Teppich unter den Füßen wegziehen. Aber wenn man eben nicht nur sagt, so, das ist die ganze Scheiße, sondern wir können das und das und das tun, damit es besser wird, das sorgt dafür, dass Leute das Problem auch viel mehr akzeptieren. Und das finde ich ist auch so eine wichtige Komponente von konstruktivem Journalismus, dass alles, was davor kommt, viel besser ankommt bei den Leuten, dass sie das viel mehr akzeptieren. Deshalb ist es für mich der bessere Journalismus am Ende.
Ja, du hast dabei auch irgendwie einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, dass sowohl konstruktiver Journalismus als auch die Klimakrise in der Medienlandschaft so eine ziemliche Randexistenz führen. Und wenn über die Klimakrise berichtet wird, dann sind es ja eher über so einzelne Extremwetterereignisse, ohne dass die ja meistens in irgendeinen größeren Zusammenhang gesetzt werden. Gut, dass du schon mal Klima gesagt hast, weil darüber wollten wir ja auch sprechen, inwieweit uns eigentlich konstruktiver Journalismus mehr zum Handeln bringen kann. Was wir beobachten als die, die da sehr tief in dem Thema stecken, ist ja, dass die Klimakrise gerade massiv an Fahrt aufnimmt. Also weil was aktuell gerade eigentlich passiert, ist, dass die Entwicklung alles übertreffen, was bisher prognostiziert worden ist. Und dass sehr viele WissenschaftlerInnen, die schon sehr lange dazu forschen, sagen, okay, es irgendwie nimmt das alles viel schneller an Fahrt auf, als alle gedacht haben. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wahnsinnig wenig passiert, dass weniger Menschen irgendwie zumindest sichtbar in Aktion treten und gleichzeitig natürlich auch politisch eben nicht nur wenig passiert, sondern im Gegenteil, dass ja eigentlich alles auch noch rückläufig ist. Ne? Wenn man in die USA guckt, das ist natürlich irgendwie ein krasses Beispiel, aber auch bei uns. Und ich denke, dass wir da gerade einfach in einem enormen Spannungsfeld sind. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem, was wir tun, da auch eine Antwort drauf sind, was du auch schon angesprochen hast, weil wir anders darüber berichten, weil wir Dinge kontextualisieren, weil wir Dinge erklären, weil wir über Hintergründe berichten und ja auch, zumindest kann ich das so für uns mit Reset sagen, dadurch, dass wir natürlich unseren Fokus wirklich auf diese Themen setzen, haben wir auch die Möglichkeit, die sehr klein aufzudröseln. Das heißt, wir haben ja diesen Fokus auf Digitalisierung und wir können irgendwie sagen, okay, Digitalisierung ist ein Riesenfeld. Und da suchen wir uns aber kleine Aspekte dabei raus, wo wir jeweils dann auch die Handlungsmöglichkeiten eigentlich zeigen. Und wo wir sagen, okay, ich weiß nicht, Thema Rechenzentren. Landet gerade schon immer mal wieder auch in den News, dass Rechenzentren einen hohen Energieverbrauch haben, dass sie mit einem hohen Wasserfußabdruck einhergehen. Ist aber erstmal, wenn ich das so konsumiere, für mich natürlich komplett unfassbar und ungreifbar. Wenn ich es aber wieder runterbreche, kann ich ja schon sagen, ich als Individuum habe Handlungsmöglichkeiten, indem ich zum Beispiel auf grüne Server setze, wenn ich meine eigene Website hoste. Oder ich kann auch grüne Mailanbieter wählen und kann auch schauen, ne, was für eine Suchmaschine nutze ich eigentlich. Das heißt, ne, darin stecken ja überall auch wieder Ansatzpunkte, um eigentlich dieses große Wahnsinnsthema Klimakrise auseinanderzunehmen. Mhm. Oder nicht auseinanderzunehmen, anzugehen, irgendwo anfassen zu können.
Ja. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt ganz kurz zurückgehen, weil du hast halt gefragt, ne, was können Leute dann selber tun? Das ist natürlich eine Frage. Also was kann ich tun, um klimafreundlicher zu leben? Da haben wir auch früher, da hat sich ein bisschen unsere Herangehensweise auch geändert, weil wir früher sehr viel darüber geschrieben haben, so kaufst du klimafreundlich Klamotten ein, so kaufst du klima- oder plastikfreie Avocados ein, sage ich jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen. Und da hatten wir auch viele Diskussionen, auch mit unserer Leserschaft, ob wir zu sehr diese individuelle Brille haben. Da kann man natürlich auch wieder entsprechend einer Kapitalismuskritik ansetzen und sagen, wir sehen uns halt, verstehen uns da in erster Hinsicht als Konsumenten oder Konsumentin, aber eigentlich wollen wir uns mehr als politische Akteure und als Bürgerinnen und Bürger sehen. Und da haben wir, glaube ich, unseren Fokus so ein bisschen geschiftet und versuchen mehr, schon Leuten eine Selbstwirksamkeit zu geben, aber nicht im Sinne von, wie konsumiere ich besser, sondern wie werde ich ein besserer demokratischer Teilnehmer? Wie werde ich unbequem? Wie werde ich zivil ungehorsam auch mal? Oder wie kann ich andere Leute auch empowern, aktiv zu werden? Ne? Darin sehe ich auch immer wieder für mich den Sinn generell von unserem Journalismus. Aber das ist auch wichtig, dass wir sozusagen Multiplikatoren schaffen, weil das ist für die Leute auch nochmal ein ganz anderes Gefühl von Wirksamkeit, wenn sie durch den Journalismus, den sie bei uns konsumieren, das Gefühl haben, ich kann was anstoßen und ich kann das in die Breite tragen. Und ein schönes Beispiel, dass das verbildlicht ist, wir hatten irgendwann mal einen Text über diesen Fußabdruck, dein ökologischer Fußabdruck und auch die Geschichte wieder dazu, dass der eigentlich von Ölkonzernen erfunden wurde, dieses Prinzip, weil er halt die Verantwortung von den Ölkonzernen so voll auf die individuelle Ebene schiebt. So du verursachst hier diese ganzen CO2-Emissionen, dass sie aber uns dieses Öl verkaufen und uns zuballern damit und dass auch durch staatliche Strukturen, ne, so ein systematische Emissionen entstehen, an denen ich überhaupt nichts ändern kann, das fällt dabei unter den Tisch. Und wir haben dann ein anderes Konzept vorgestellt, nämlich dann ökologischer Handabdruck. Und das ist einfach die Idee, denk mal nicht darüber nach, was weiß ich, wo deine Avocado hergeflogen kommen, sondern denk mal drüber nach, wie du andere Leute dazu empowern kannst, in Diskussionen, in politischen Organisationen selber aktiv zu werden und so dem Klimaschutz zu helfen. Warum gehst du nicht mal in den Stadtrat oder so, ne? Oder in deiner Gemeinde wirst du aktiv, um einfach politisch was umzusetzen? Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigere Weg am Ende des Tages, die Leute politisch zu kriegen.
Ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz interessantes Thema an, weil ich glaube, bei dem individuellen versus gesellschaftlich-politisches Handeln, da kommt es, glaube ich, so auf diese richtige Balance an. Natürlich sind es viele kleine Menschen, die zusammen, ne, wenn sie etwas tun, auch etwas Großes bewirken können, einen großen Einfluss haben können. Gerade so beim Thema Konsum zum Beispiel. Klar hat es auch einen Einfluss auf jeden Fall. Und es kann auch ein großer Hebel werden. Es braucht dafür halt sehr viele Menschen. Und es gibt aber eben auch auf einer anderen Ebene, eben auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene, auch riesengroße Hebel, die betätigt werden müssen. Ne? Und also jenseits von Verantwortung abwälzen, kann es ja auch selbstermächtigend sein, zu sagen, okay, hier ist etwas, das kann ich tun, jetzt schon. Und im weiteren Sinne aber eben dann auch zu wirklich politischen Veränderungen führen. Und ich denke, so diese ganzen vielen kleinen Wege und Stellschrauben darzustellen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, den Menschen zu zeigen, sie sind mit etwas nicht alleine. Also ich habe hier noch ein Zitat von der Psychologieprofessorin Elke Weber. Wenn ich beobachte, dass andere Menschen ihr Verhalten ändern, kann das eine Dynamik anstoßen, die bestehende Normen verschiebt. Fleisch zu essen wird dann vielleicht nicht mehr als etwas Cooles und Selbstverständliches angesehen, sondern als etwas, das unseren Planeten zerstört. Dafür müssen gar nicht mal alle umschwenken. Der Kipppunkt liegt in der Regel bei etwa 35%. Und daraufhin rät sie auch eben politischen Entscheidungsträgerinnen, dass es wichtig ist, so eine signifikante Minderheit zu unterstützen, das Richtige zu tun, was dann auch eben die Gesellschaft zu einem Kipppunkt bringen kann. Und ich denke, da steckt sehr viel drin. Vielleicht spielt da auch mit rein, was du gerade gesagt hast, die Leute, die du eh schon hast, auch irgendwie motiviert zu halten und gleichzeitig darauf hinzuarbeiten, Kipppunkte zu erreichen, um Diskurse zu verändern, um Perspektiven zu verschieben.
Voll, also da unterschätzt man, glaube ich, sei das jetzt als Journalist oder als Journalistin manchmal die eigene Macht auch, würde ich fast sagen, ne, Leute zu beeinflussen oder zu berühren oder auch zu motivieren dann am Ende. Man muss nicht alle überzeugen. Und da kommt dann halt auch wieder guter Journalismus rein. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Storytelling, das war immer so ein Buzzword aus den letzten Jahren. Aber da kann man auch viel noch besser reinschauen in psychologische Erkenntnisse. Wie kommuniziert man Klimathemen gut? Da gab es letztens eine interessante Studie, da ging es darum, dass sie gemessen haben, irgendwo in Nordamerika, Klimawandel in einem lokalen Ort, wie sich die Temperaturen verändert haben. Dann haben sie es so aufgezeigt, ja, wie langsam so die Temperaturen immer hochgehen. Und die meisten Leute, denen war das, ging das irgendwie, sag ich mal, am A vorbei. Und dann haben sie dieselben Daten anders dargestellt. Und zwar haben sie geschaut, in welchen Jahren ist der See zugefroren, auf dem sich die ganze Gemeinde immer zum Schlittschuhfahren früher getroffen hat. Dass so tiefe, verankerte Kindheitserinnerungen sind. Dort hat man sich im Winter getroffen und hat den ganzen Tag bei Sonnenschein Schneeballschlachten gemacht. Und dann denen zu sagen, hey, heute friert der See noch alle 10 Jahre zu und das ist weg. Ne? Und da hat man das auch so eine binäre Sache, der See friert nicht mehr zu. Und das hat so krass verankert und da hast du so komplett andere Ergebnisse, wie die Leute plötzlich das Problem wahrnehmen. Da müssen Journalisten, Konstruktive oder alle wirklich ihr Game ein bisschen up, sage ich, und einfach smart kommunizieren. So, und das, dann hat man da auch wirklich eine Möglichkeit, Dinge zu verändern.
Ja, ich habe da auch noch mal mehr drüber nachgedacht. Ich war in einem Workshop, da ging es auch eigentlich genau um die Frage, wie wir Menschen erreichen, besser in diesem großen Thema Klimakrise, Klimaschutz. Und da war auch so ein zentraler Aspekt, dass wir natürlich mit wahnsinnig abstrakten Begriffen hantieren. Also was bedeutet denn Klimawandel? Was bedeutet Klimakrise? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Und dass all diese Worte erstmal so gar nichts in mir hervorrufen, gar nicht so richtig was resoniert. Wie wenn ich jetzt Döner sage, wenn ich sage Schwimmbad, ne, dann hast du sofort Bilder im Kopf. Ja. Hast du bei Nachhaltigkeit, glaube ich, erstmal nicht. Da musst du irgendwie erstmal, ne, dich drauf einlassen, um die Ecke denken und so weiter. Und ich finde, da steckt ja auch ein entscheidender Moment drin für das, was wir tun, dass wir das ja irgendwo auf eine Art greifbar machen müssen. Ob der See jetzt zugefroren war in den letzten Jahren oder nicht, das ist sehr, sehr spürbar. Und ich glaube, das ist aber auch eine große Herausforderung, ne? Sich immer zu überlegen, so, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Riesenthema und wie breche ich das so runter, dass ich nicht mit abstrakten Begriffen hantiere und das irgendwie in einen Bezug setze zu Lebensrealitäten auch, ne?
Ja, Storytelling. Na, also ist ein Buzzword hin oder her, aber man muss es erzählen, dass es mitnimmt, ja. Ohne geht's nicht. An der Stelle ist vielleicht ganz interessant, wir haben vor einigen Jahren auch mal ein Projekt mit der DBU zusammen gemacht. Du kennst wahrscheinlich das ist so ein psychologisches Ding, diese Value-Action-Gap. Das ist, dass Menschen haben gewisse Werte in einem bestimmten Bereich. Bei uns ging es natürlich auch wieder um Umweltfragen. Aber ihr Handeln spricht eigentlich eine andere Sprache, ne? Ihnen ist das total wichtig, Klimaschutz und so, aber ich fahre jetzt mit einem SUV zu Lidl und hol die Bratwürste fürs Grillen heute Abend. So, warum? Ja, irgendwie macht man halt so irgendwie. Ne? Das ist irgendwie so diffus, warum, was fehlt da, um diese Lücke zu überbrücken zwischen meinen Werten und dem, was ich eigentlich tue. Und wir haben dann ein Tool entwickelt, sozusagen mit bisschen auch mit wissenschaftlicher Unterstützung vom Wuppertal-Institut war es damals, wo Leute Fragen beantworten konnten. Und das hat dazu geführt, dass ihre persönliche Value-Action-Gap in Bezug auf Umweltverhalten vermessen wurde. Da haben die einen Zahlenwert bekommen und gesagt, okay, deine Value-Action-Gap ist 3,2 oder so. Und dann haben wir über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu verschiedenen Themenkomplexen wirklich sehr hands-on Artikel veröffentlicht, geguckt, wer hat welchen Text wie oft gelesen. Und dann nach ein paar Wochen oder 2 Monate waren das, glaube ich, etwa, haben sie dieses Tool nochmal benutzt und geschaut, hat sich das ihre Value-Action-Gap verkleinert. Also sind sie mehr, haben sie es geschafft, mehr in Einklang mit ihren Werten zu handeln, so, ne? Haben sie das zusammenbringen können? Und zwar sind es natürlich nicht gigantische Unterschiede, aber wir haben schon gemerkt, wer viele von diesen Texten liest, kann da ein Stück weit nach vorne kommen. Also da haben wir schon Impact im Verhalten der Leute. Das war auch total krass zu sehen eigentlich für uns, dass das wirkt und auch ein bisschen Erkenntnisse daraus zu nehmen, halt wieder, welche Texte sind es? Wie müssen die aufgebaut sein, damit die diesen Effekt haben und den Leuten helfen, so zu handeln, wie es ihren Werten entspricht.
Ja, mir fällt da in dem Zusammenhang auch das Beispiel Bürgerräte ein. Ja, es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber trotzdem steckt da für mich was drin, weil bei diesen Bürgerräten geht es ja darum, dass per Zufallsprinzip ausgewählte Menschen werden über mehrere Wochen massiv zu bestimmten Themen informiert. Und die sind ja alle mit Ideen dann rausgekommen, wo ich einfach nur sagen kann, wow, richtig geil. Also ne, das waren total pro Klimaschutz weitreichende Maßnahmenkataloge, die dann am Ende vorgestellt haben. Das waren einfach random Menschen aus der Bevölkerung. Das bringt schon was, Leute gut zu informieren und ihnen die kompletten Informationen zu geben. Das, was es dann im besten Fall auch auslöst, wenn ich gut informiert bin, ich habe ein Verständnis von Situationen. Ich bin nicht einfach nur so kurz aufgepeitscht über etwas, sondern ich habe im besten Fall etwas durchdrungen.
Voll, also Wissen und Verständnis von diesem Problem, das ist die Grundlage, um ja wieder eine Akzeptanz dafür zu haben und dann ne, einfach auch sich ein Stück weit zu öffnen für die Lösungen, die da sind. Und was auch, glaube ich, an der Stelle wichtig ist, das versuchen wir auch immer mal wieder zu thematisieren, sind Machtstrukturen, die dahinter stecken, dieses Wissen zu verhindern einfach. Da rennt man oft rennt die Seite der Aufklärung leider oft hinterher, aber es ist halt deshalb umso wichtiger, da immer dran zu bleiben und das auch Machtstrukturen durchschaubar zu machen. Wer hat denn Interesse, dass Menschen was denken oder gewisse Dinge denken und wie kann man das aufklären? Das ist natürlich ganz generell eine super wichtige Aufgabe von Journalismus und da hat konstruktiver Journalismus auch eine super wichtige Rolle zu spielen.
Wir haben uns ja jetzt sehr selbstbeweihräuchert und gesagt, das ist total super, was wir tun und warum wir dahinter stehen, was wir tun und warum es so eine sinnvolle, im Moment ist es eine Ergänzung, wir wünschten uns aber, dass es ein fester Bestandteil der Medienlandschaft ist. Also ich würde schon gerne nochmal einen kritischen Blick werfen Worüber ich gerade noch nachdenke, ist über diesen, über das Thema Aktivismus. Diesen Vorwurf, also wo hört Journalismus auf und wo fängt Aktivismus an und inwieweit kann man das sauber miteinander vermischen? Also da kommen wir wieder auf das, was wir vorhin besprochen haben, dass ich nehme mich eben nicht als passive Beobachterin wahr, sondern ich bin aktiver Teil dieser Gesellschaft. Einerseits. Andererseits haben wir mit Reset ganz klar eine Mission und das ist den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen. So, und das ist, das machen wir transparent. Das ist überall lesbar. Dafür stehen wir. Und insofern ist es für mich weniger Aktionismus, sondern als so eine folgerichtige Konsequenz von in dem Kontext eben konstruktiver Journalismus, wenn ich über die Probleme, die Hintergründe, die Zusammenhänge berichte, wenn ich zeige, hey, es gibt Wege daraus, es gibt Leute, die haben sich aufgemacht, es gibt Ideen, ne, die versuchen, das aufzugreifen, dass ich im Bereich Aktivismus dann auch bin, oder?
Ja, weißt du, irgendwie für mich ist das immer so, wir erklären total gerne, was wir machen. Wir erklären, warum wir der Meinung sind, warum das richtig und wichtig ist. Viele verstehen das. Und ein paar Leute kleben dem jetzt halt gerne das Label Aktivismus drauf. Früher habe ich da auch irgendwie viel mir Gedanken drüber gemacht, aber mir ist es ehrlich gesagt, inzwischen ist mir das echt Wumpe irgendwie. Also ja, okay. Ich habe oft festgestellt über die Jahre, da kommt die Kritik auch aus dem etablierten Journalismus. Was wir meistens feststellen, wenn wir das lesen, die Leute haben sich sehr schlecht und oberflächlich und muss man auch sagen, journalistisch in schlechtem Handwerk überhaupt mit dem Konzept auseinandergesetzt. Wenn dieser Vorwurf aus unserer Leserschaft kommt, dann nehme ich das gerne ernst und dann tauschen wir uns dazu aus. Wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben das, die Kritik, die gute und sachliche und konstruktive Kritik ernst genommen und uns damit auseinandergesetzt, dann ist es auch gut und dann muss man am Schluss auch nicht komplett einer Meinung sein. Aber diese, ja, ne, diese Keule, die da geschwungen wird, das Kreisen, die sich nicht damit auseinandersetzen.
Vor allem, es ist ja auch überhaupt nicht konstruktiv.
Genau, es ist überhaupt nicht konstruktiv und von daher geht es jetzt so rüber.
Ja, ich habe dazu auch noch ein schönes Zitat, was vielleicht diesen Zusammenhang auch nochmal ganz gut darstellt, von dem Tagesschau-Tagesthemenchef Markus Bornheim. Der hat gesagt, dass die Umgewöhnung für die Redaktion oft größer ist als für die Zuschauerinnen. Und das finde ich, das passt da irgendwie so ganz gut rein, ne? Das heißt, dass wir irgendwie einerseits merken, hey, die Leute haben da Bock drauf, die sind bereit dafür, die müssen gar nicht immer die ganzen Bad News um die Ohren gehauen kriegen, sondern die sind total ready für auch konstruktive Formate. Und das ist eigentlich eher in der Medienlandschaft, in den Redaktionen, bei den Journalistinnen oft irgendwie festhängt, ne? Dieses nicht mal Dinge anders machen zu können.
Absolut.
Nicht nochmal diese Extra-Runde drehen zu wollen.
Das ist einfach dieses Journalismusbild, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat, dass wirklich Leute auch das Gefühl haben, wenn ich nicht das Haar in der Suppe finde, wenn ich nicht das schlecht mache, dann bin ich kein guter Journalist, weil ich war nicht kritisch genug. Ne? Also da wird einfach oft verwechselt, kritisch sein mit Scheiße finden. Und es ist einfach auch so eine, in alten Redaktionen oft so eine Macho-Kultur, einfach so dieses Negative, ne? Es hat schon insgesamt was mit einem Generationenwechsel zu tun und von daher hat das auch auf jeden Fall was mit Gleichstellung und Geschlechterverteilung in Redaktionen zu tun.
Anderes großes Thema, definitiv.
Absolut, ja.
Machen wir jetzt nicht auf.
Okay.
Ich würde sagen, wir hören hier auf.
Die beiden hätten sich hier vermutlich noch stundenlang weiter unterhalten können, aber das hätte leider den Rahmen dieses Podcasts gesprengt. Klar ist, konstruktiver Journalismus kann weit mehr als nur zu informieren. Er schafft Wissen, Verständnis und Akzeptanz und er hilft, dass Menschen sich für Lösungen öffnen. Er macht Machtstrukturen sichtbar, ordnet ein und zeigt Wege auf, wie Veränderung möglich wird, im Kleinen wie im Großen. Mehr zu diesem Thema und zu unserer Arbeit findet ihr auf reset.org. Mein Name ist Lydia Skrabania, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Reset Radio, ein Podcast von reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.